Sex on Air, der WTS-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Tax on Air Talk Köln. Heute rund um das Thema Grunderwerbsteuer. Mein Name ist Christoph Gressner. Ich bin Director bei der WTS in der Niederlassung Köln. Und heute spreche ich mit dem Betriebsprüfer Herrn Veit Nienhaus von der BP Herne. Freut mich sehr, mit dem ich heute hoffentlich über ein meiner Sicht sehr spannendes Urteil diskutieren darf. Herr Nienhaus, erstmal herzlich willkommen, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung und herzlich willkommen auch an alle Zuhörer.
Ja, dann können wir direkt starten zum Thema. Wir haben uns heute ein Urteil des BHV vom 31.07.2024 ausgesucht mit dem Aktenzeichen Römisch 3, 2821, was wir gerne mit Ihnen diskutieren wollten. Der Fall dreht sich rund um die Auslegung des Ergänzungstatbestandes 1.2a. Man muss noch wissen, in der Fassung des Steueränderungsgesetzes 2015. Und es geht jetzt mal schon vorweg um die Frage, wer ist eigentlich neuer Gesellschafter in diesem Sinne? Und das würden wir gerne gleich mit Ihnen diskutieren. Ich denke, zum Eingang ist es ganz gut, bevor wir zum Urteil selber gehen und auch zu dem Sachverhalt, wäre es ganz gut, dass wir erstmal die eigentliche Rechtsfrage darstellen und da vielleicht, Herr Nienhaus, könnten Sie vielleicht schon mal erstmal die Einführung übernehmen.
Sehr gerne. Also der 1.2a hat ja eine etwas bewegte Geschichte mittlerweile, muss man ja so sagen. Viele Rechtsprechungsfälle des BFH, viele Rechtsprechungen der Finanzgerichte, gesetzlich gesehen mehrfache Änderungen in kurzer Zeitabfolge. Das BFH-Verfahren befasste sich mit einem Sachverhalt, der nach dem 5.11.2015, also nach Inkrafttreten des Steueränderungsgesetzes 2015, verwirklicht wurde. Für Zeiten vor diesem Stichtag, also für alles, was vor dem 6.11.2015 liegt, hat der BFH wegweisende Rechtsprechung gesprochen, die die Finanzverwaltung übernommen hat. Das war das Urteil mit dem Aktenzeichen Römisch 2 R17 aus 10, wo es um die Frage geht, wer ist mittelbarer, unmittelbarer Altgesellschafter bei einer Veränderung in der Beteiligungsstruktur. Kurz und knapp, Ergebnis des BFH, ich habe bei den mittelbaren Veränderungen in der Gesellschafterstruktur eine wirtschaftlich anzustellende Betrachtungsweise vorzunehmen. Ich habe also praktisch in die ultimative letzte Beteiligungsebene geguckt und habe geguckt, ob sich dort zu 100% der Anteilseignerbestand in einem gewissen Zeitablauf geändert hat. Das Steueränderungsgesetz 2015, in Kraft getreten 6.11.2015, hat dann diese BFH-Rechtsprechung wieder eingesammelt und hat das, was die Finanzverwaltung bis zu diesem Stichtag eigentlich gedacht hat, was sie niedergeschrieben hatte, ins Gesetz übernommen, sodass jetzt im 1 Absatz 2a die Sätze 2, 3, 4 und 5 durch das Steueränderungsgesetz aufgenommen worden sind und ich jetzt in den Beteiligungsketten zwischen den an der grundbesitzenden Personengesellschaft beteiligten Personengesellschaften, doppelt mehrstöckige Personengesellschaftsstrukturen nach 1 Absatz 2a Satz 2 oder zwischen den an der einer grundbesitzenden Personengesellschaft beteiligten Kapitalgesellschaft 1.2a Sätze 3, 4 und 5 zu differenzieren habe. Ungeklärt durch das Gesetz war an dieser Stelle immer noch die Frage, auf welcher Ebene kann ich Neu- oder Altgesellschafter sein? Das muss man ganz klar sagen, das war ungeklärt durch das Gesetz. Und hier hatte jetzt der BFH zum ersten Mal die Gelegenheit, die in der Literatur und in der Rechtsprechung vielleicht divergierenden Rechtsansichten zu konkretisieren und vielleicht zu vereinheitlichen.
Vielen Dank erstmal für die einführenden Worte. Also es geht nochmal zusammengefasst einfach um die Frage, wer ist neuer Gesellschafter auf mittelbarer Ebene bei einer zwischengeschalteten Kapitalgesellschaft? Und schauen wir uns einmal den Sachverhalt an, den der BFH zu entscheiden hatte. Der war sehr, sehr, sehr komplex, muss man sagen. Wenn man sich das Urteil vom FG anschaut, wird man das erkennen, weil viele Treuhandverhältnisse auch bestanden. Aber runtergebrochen auf unsere Frage, die wir heute diskutieren wollen, möchte ich das etwas vereinfacht darstellen. Weil wir hatten erstmal eine grundbesitzende CKG und an der gab es zwei Kommanditisten. Das war einmal der R, der hielt 10%. Und dann gab es noch eine R GmbH, die hielt 90%. Und auch die Anteile an dieser R GmbH wurden vom R zu 100% gehalten. Und dann gab es noch eine Komplementärin, die T ohne vermögensmäßige Beteiligung, aber auf jeden Fall Altgesellschafter. Das war zwischen den Parteien im Ausgangsfall unstrittig. Und dann ist Folgendes passiert. Zum einen hat der Er seinen 10-prozentigen unmittelbaren Anteil an der Grundbesitz in CKG auf einen neuen Gesellschafter, das auch unstrittig, übertragen, auf die M GmbH. Und darüber hinaus hat er eben auch seine 100-prozentige Beteiligung an der Er GmbH auf den T, also die komplementären ohne vermögensmäßige Beteiligung, die auf unmittelbarer Ebene, wie gesagt, Altgesellschafterin unstrittig war, übertragen, sodass eben die Anteile der Er GmbH mittelbar zukünftig von dieser T gehalten wurden. Und damit hing genau die Frage eben ab, ob aufgrund der Qualifikation der T als Altgesellschafter aufgrund ihrer Beteiligung auf unmittelbarer Ebene auch der Erwerb auf mittelbarer Ebene, nämlich die 100% Anteile an der Er GmbH, als unbeachtlich anzusehen sind, als unbeachtliche Übertragung auf einen Altgesellschafter, weil nur dann hätten wir einen Zielvorgang, einen 100%igen Wechsel auf Ebene der Er GmbH, sodass insgesamt 100% an der Grundbesitz in CKG auf einen neuen Gesellschafter übergegangen wären und somit der 1-2a erfüllt gewesen ist. Und das war im Grunde die Streitfrage, die jetzt der WFH zu entscheiden hatte. Das FG Niedersachsen hat damals mit seinem Urteil vom 10.03.2021, ich sag mal, eine vertikale Betrachtungsweise angewendet. Sie hat halt gesagt, derjenige, der in der Beteiligungskette auf einer Ebene Altgesellschafter ist, der ist damit auch als qualifiziert, damit auch als Altgesellschafter auf jeder weiteren Ebene. Und somit hat das FG Niedersachsen den Erwerb der 100%igen Beteiligung an der Er GmbH durch die T eben auch als unbeachtlichen Erwerb eines Altgesellschafters gewertet und hat deswegen den 1-2a verneint. Im Wesentlichen hat es es damit begründet, dass sie gesagt hat, Satz 1 und Satz 4 sprechen im Grunde von einem ähnlichen Begriff des neuen Gesellschafters und deswegen ist das auch synonym auszulegen. Und deswegen hat sie gesagt, deswegen muss eben hier es so gelten, dass wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass die T bereits Altgesellschaft ist, auf unmittelbarer Ebene, sich das quasi auch fortwirkt und auswirkt auf jede weitere Ebene. Und das, was im Satz 4 zur Bewertung auf mittelbarer Ebene einer Kapitalgesellschaft formuliert worden ist im Gesetz, das bezieht sich dem Grunde nach nur auf die Ermittlung der Beteiligungsquoten auf dieser Ebene, hat aber nichts zu tun mit der Qualifikation als Altgesellschaft, ändert halt nichts daran. Das hat aber der BFH anders gesehen, Herr Nienhaus.
Der BFH hat diese vertikale Betrachtung einer Altgesellschafterstellung dahingehend eine Absage erteilt, dass er gesagt hat, der Begriff neuer Gesellschafter ist für jede einzelne Beteiligungsebene separat zu beurteilen und zu bestimmen. In dem konkreten Sachverhalt hat er also nicht darauf abgestellt, dass die T, die die Anteile an der Er GmbH erworben hat, bereits auf unmittelbarer Ebene Altgesellschafterin ist und diese Altgesellschafterstellung über jede andere Beteiligungsebene mitnimmt, sondern er hat sich auf den Standpunkt gestellt, dass er sich die Er GmbH angeguckt hat, sich den Anteilseignerbestand der Er GmbH zugeführt hat. Da war in der Vergangenheit der Er zu 100% beteiligt und die T wurde zum ersten Mal an der Er GmbH zu 100% beteiligt. Und da hat der BFH am Ende des Tages gesagt, aus Sicht der Er GmbH gibt es hier einen neuen Gesellschafter, die T, mit mindestens 95%, sodass nach 1 Absatz 2a Sätze 3, 4 dementsprechend die Er GmbH in vollem Umfang als neue Gesellschafterin der grundbesitzenden CKG gilt, weil sich der Anteilseignerbestand an der Er GmbH zu mindestens 95% geändert hat. Durch Übergang, und das ist jetzt das entscheidende Kriterium, hier auf einen neuen Gesellschafter, nämlich den oder die T. Am Ende des Tages kann man das Ganze auch abkürzen. Frau Kugelmüller-Pug hat auch die Entscheidung schon selbst zitiert in der DSTR 2023, und kommt da auch zu einem Erkenntnis, dass die Finanzverwaltung ein sogenanntes Ebenenkonzept verfolgt, also jede Beteiligungsebene für sich erstmal selbst zu betrachten ist, in Klammern ausschließlich bei Kapitalgesellschaften, die an einer anderen Kapitalgesellschaft oder an der Personengesellschaft beteiligt sind. Und aus Sicht jeder Ebene die Frage zu klären ist, ist derjenige, der Anteile erwirbt, neu oder alt? Und zwar in Bezug auf jede einzelne Beteiligungsebene. Unabhängig davon, ob der Anteilserwerbende am Ende des Tages auf der unmittelbaren Ebene der grundbesitzenden Personengesellschaft Altgesellschafter sein könnte oder ist.
Ich verstehe, ja, kann ich nachvollziehen, ich habe eine gewisse Sympathie mit den Ausführungen des FG Niedersachsen, weil ich als Anwender es immer schön finde, wenn, sage ich mal, wesentliche Merkmale eines Tatbestands tatsächlich auch ausdrücklich in dem Paragraphen genannt werden. Und es ist offensichtlich, dass es eben an dieser Definition auf dieser Ebene fehlt. Und da liegt es meines Erachtens eher nahe, wieder auf den Satz 1 zurückzugreifen. Wie sehen Sie das, Herr Diedenhaus?
Also die Finanzverwaltung macht ja das, was der BFH jetzt am Ende des Tages geurteilt hat, schon immer und beurteilt jede einzelne Ebene für sich, das, was ich gerade eben auch schon ausgeführt habe. Das heißt, uns aus Sicht der Finanzverwaltung war es in der Vergangenheit vor dem Steueränderungsgesetz und seit dem Steueränderungsgesetz kodifiziert durch die entsprechenden gleichlautenden Ländererlasse relativ egal, ob ein Altgesellschafter auf der unmittelbaren Ebene vorhanden ist. Er konnte auf einer anderen Beteiligungsebene Neugesellschafter sein, wenn er zum ersten Mal an dieser Beteiligungsebene in Klammern Kapitalgesellschaft in Klammern zu beteiligt wurde.
Ja, ja. Okay, ich sehe ein, manchmal Wünsche werden manchmal nicht erfüllt, aber andererseits muss man sagen, der BFH schafft hier schon Rechtsklarheit. Es gilt nach meinem Verständnis so ein Alles-oder-Nichts-Prinzip auf der Ebene. Das ist dann eben entsprechend in der Praxis zu prüfen. Das war ja ein Fall des 1-2a Grunderwerbsteuergesetz. Ich würde eigentlich fast vermuten, dass der BFH mit Blick auf den 1-2b Grunderwerbsteuergesetz, der ja am 1.7.2021 auch für Kapitalgesellschaften eingeführt wird, zu einem ähnlichen Ergebnis kommen würde, oder?
Ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung, würde ich jetzt an dieser Stelle sagen, als alter Nordkirchen-Absolvent. Man muss ja ganz klar sagen, der 1-2b übernimmt sehr, sehr viele Formulierungen, Begrifflichkeiten und Tatbestandsvoraussetzungen aus dem 1-2a. Nach der Gesetzesbegründung des 1-2b übernimmt man auch vieles aus dem 1-2a, nur mit dem kleinen, feinen Unterschied, dass es um die grundbesitzende Kapitalgesellschaft geht, sodass ich erst Rechtsschluss ganz klar sagen würde, der BFH hat hier nicht nur Recht gesprochen zum Tatbestand des 2a, sondern man kann auch vieles aus diesem Tatbestand, aus diesem Rechtsverhältnis 1-2a und aus der Rechtsprechung zum 1-2a auch auf den 1 Absatz 2b übertragen. Da natürlich ganz entscheidend als wesentlicher Unterschied auch zum 1-2a, der 1.7.21 wird natürlich dann auch auf den mittelbaren Ebenen sehr interessant, weil ich ja dann auf jeder einzelnen mittelbaren Ebene die Frage mir stellen lassen muss, welcher Gesellschafter war am 1.7.21 zivilrechtlich schon da? Weil alle die, die am 1.7.21 da gewesen sind, sind de facto, so steht es auch im Gesetz, definitiv für jede einzelne Beteiligungsebene als Altgesellschaft einzusehen. Das muss man auf jeden Fall an der Stelle abgrenzen zum 1-2a, weil der 1-2a an der Stelle definitiv vor dem 1.7.21 einen anderen Wortlaut hatte wie ab dem 1.7.21.
Ja, vollkommen richtiger Zusatz. Vielen Dank auch nochmal für die Ausführungen dafür. Damit haben wir eigentlich die Rechtsfrage schon eigentlich vollständig erörtert. Vielleicht einfach nur, weil es auch verfahrensrechtlich das Ganze abrundet und nicht heute unser Gegenstand ist, aber möchte ich schon darauf hinweisen, dass inhaltlich das Verfahren noch nicht beendet ist. Es ist wieder an das FG Niedersachsen zurückverwiesen worden, weil noch zu klären ist, ob nach der Rechtsprechung vor Einführung des 1 Absatz 4a Grunderwerbsteuergesetz tatsächlich noch weitere Grundstücke dieser KG zuzurechnen sind. Das hat das FG Niedersachsen in dem weiteren zweitinstanzlichen Verfahren dann eben zu klären. Das nur noch vielleicht ergänzend. Damit lässt sich als Fazit eigentlich festhalten, dass auf jeder Ebene separat die Altgesellschaftereigenschaft zu prüfen ist. Also so ein Alles-oder-Nichts-Prinzip ist hier zu beachten. Ein Rückgriff aufgrund einer Qualifikation als Altgesellschaft auf einer anderen Ebene, das ist nicht anerkannt, sondern ist eine horizontale Betrachtungsweise anzuwenden. Und das ist eben bei jeder, sage ich mal, geplanten Anteilsübertragung zu beachten. Ja, und damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Herr Nien, auch nochmal ganz herzlichen Dank für den Austausch und für Ihre interessanten Ausführungen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und falls Sie Rückfragen an unserem heutigen Thema oder diesem Podcast haben, lassen Sie es uns gerne wissen. Sie erreichen uns unter der E-Mail-Adresse podcast@wts.de. Vielen Dank und tschüss.
Tschüss.